Interception.
Touchdown!
Der Football Talk. Die wöchentlichen News aus den NFL Divisions auf meinsportradio.de.
Interception, der Football Talk auf meinsportradio.de. Ja, die Saison ist fast vorbei und heute wollen wir über die vier Matchups, die vier vergangenen Matchups des letzten Wochenendes der Divisional Round, der Playoffs in der National Football League sprechen. Wir fangen direkt mal an, würde ich sagen, und zwar mit dem amtierenden Titelträger und dem Titelverteidiger, den New England Patriots. Die haben, Achtung Spoiler, als einziger Favorit dieses Wochenende tatsächlich gewinnen können. Alle anderen Favoriten, ja, haben am Ende so ein bisschen in die Röhre geschaut. Und jetzt ist meine Frage an euch natürlich, war es ein zu leichter Gegner? Oder haben sich die New England Patriots vielleicht endlich wiedergefunden und sind zu ihrer alten Stärke, die sie ja sonst eigentlich so auszeichnet, zurückgekehrt?
Ja, ich würde mal sagen, das war eine Mischung von beiden. Denn klar, die Patriots waren in allen Belangen überlegen, haben 35-14 gewonnen. Man sieht, wie überlegen es war, wenn man darauf blickt, dass in die letzten paar Plays vom Spiel der Backup von Tom Brady rein durfte, nämlich Brian Hoyer, der ja in der Mitte der Saison gekommen ist und nicht der beste NFL-Quarterback ist. Er durfte die finalen Kneeldowns machen, weil sie so weit vorne waren, dass Tennessee absolut keine Chance mehr hatte. Und auch sämtliche Statistiken sprechen für New England und zeigen, wie stark sie tatsächlich waren, was für eine gute Leistung sie gebracht haben. Da 438 Yards insgesamt, nur 267 von Tennessee zugelassen, doppelt so viele First Downs und quasi in allen Belangen besser gespielt. Einerseits lag es natürlich daran, dass die Verteidigung wieder gezeigt hat, dass sie doch noch einiges drauf hat. Gab es ja am Anfang der Saison häufiger Probleme, aber sie haben wirklich einige gute Stops gemacht. Immer wieder waren sie direkt dran und haben auch Druck aufgebaut und dementsprechend da sehr solide gespielt. Und offensiv ist Tom Brady natürlich immer noch extrem stark. Er hat diesmal 53 Pässe geworfen, was ziemlich viel ist. Erinnert fast schon ein bisschen an den letzten Super Bowl, als er ja einen neuen Super Bowl-Rekord für Pässe und Passing Yards aufgestellt hat. Diesmal 3 Touchdowns, keine Interception und damit ein Passer-Rating von etwas über 100 und damit ja sehr souverän. Und auch die Running Backs, auch ja ein besonderes Teil der Patriots Offense, dass sie so viele verschiedene Running Backs haben, haben sie wunderbar eingesetzt und da hat Tennessee einfach kein Mittel dagegen gefunden. Sowohl offensiv und als auch defensiv war da einfach ein klarer Unterschied zu sehen.
Ja, ich kann mich da Florian auch nur anschließen. Das ist von den Patriots her halt einfach, die haben keine Kompromisse gemacht, sind da gar nicht irgendwie ja von ihrer Linie abgewichen, hatten anfangs ein bisschen zu kämpfen. Titans machen halt den ersten Score. Ja, aber wie es halt nicht nur die Spieler aufs Feld bringen, es bringt halt auch das Coaching-Staff alles aufs Feld. Wir haben das halt adjusted, haben gesehen, was stattfindet, was die Titans da dann wirklich aufs Feld bringen, mit nur einem aktiven Running Back neben Murray oder ohne Murray und haben das dann ganz schnell in den Griff bekommen und ja, dem Ganzen den Chaos gemacht, auch vom Play Calling her. Deswegen haben sie auch einen Staff, der nicht nur einen Head Coach beinhaltet, sondern wahrscheinlich ab nächstem Jahr drei Head Coaches aus drei Coaches Play Callern werden. Und deswegen ja, gehen die Patriots da auch ins Conference Final verdient weiter, ohne Verluste und mit tat's ein bisschen leid für das junge Titans-Team, dass sie da nicht länger mithalten konnten, also zumindest mithalten, muss man ja da sagen. Alle Jungen, die haben alles vor sich, wahrscheinlich mit neuem Headcoach nächstes Jahr wird es schon besser werden und ja, die sind jung, die haben noch viel vor sich. Mariota ist jung, Henry ist jung und was sich noch so in der Offseason da ergibt bei den Titans, wird man sehen. Aber ja, das wird nicht das letzte Mal in den Playoffs in den nächsten 4-5 Jahren gewesen sein für die Titans, bin ich mir ganz sicher.
Ja, die Titans haben jetzt ihren Head Coach gefeuert. Mularkey musste gehen nach dem desolaten Abschneiden gegen die New England Patriots in der Divisional Round, wobei man sich da auch so ein bisschen fragen kann. Ich meine, gegen die Patriots zu verlieren ist jetzt mit Sicherheit keine Schande? War es abzusehen, dass Mularkey gehen muss? Oder kommt das jetzt vielleicht doch so ein bisschen überraschend? Weil ich meine, immerhin hat er die Titans in die Playoffs geführt. Das ist ja auch schon ein bisschen länger her, dass die Jungs aus Tennessee da das letzte Mal standen, oder?
Genau, die Erwartungshaltung war offensichtlich sehr groß, denn sie haben ja auch offensiv zumindest wieder, hat Mariota zumindest solide produziert und zwei Touchdowns und keine Interception geworfen. Im Rushing Game hat halt gar nichts funktioniert, weil Mariota der führende Rusher war. Sonst Derrick Henry ist überhaupt nicht heiß gelaufen im Vergleich zur letzten Woche. Und so hat sich auch die Entwicklung ergeben von ihrem Head Coach. Denn es hieß ja ursprünglich, wenn er nicht in die Playoffs kommt, ist er weg. Dann letzte Woche war er auch kurz vorm Ausschluss, aber ja, es hieß dann, da sie doch noch weitergekommen sind in den Playoffs, dass er jetzt doch noch bleiben darf. Und heute ist es dann tatsächlich so passiert, dass er jetzt gefeuert wird nach dem Aus. Muss auch sagen, eigentlich, Divisional Round ist ja ein großer Erfolg für das Team. Hans-Peter hat auch gesagt, es ist ein sehr junges Team. Vor allem der Quarterback ist ja extrem jung und spielt schon sehr souverän und erfahren. Hat er jetzt, wie gesagt, auch wieder zwei Touchdowns, keine Interception geworfen und das Spiel gut gemanagt. Und vielleicht war es aber auch einfach zu viel, was er an Game Management betreiben musste, weil das war ja vor allem letzte Woche in der Wildcard Round so, dass er die Offense komplett selbst übernommen hat und da auch der Coaching-Staff ein bisschen überfordert war. Und dementsprechend will man da jetzt wahrscheinlich neue Luft reinbringen und so versuchen, das Team noch ein bisschen weiter zu unterstützen. Klar, Divisional Round ist eben ein super Erfolg und da kann man nächstes Jahr aber, denke ich, auf jeden Fall dran anknüpfen, weil das Team wirklich sehr gute Perspektiven auch hat.
Ja, definitiv. Florian, du hast es eigentlich auch schon wunderbar gesagt. Die Titans, ja, da geht einiges noch die nächsten Jahre und ich habe es kommen sehen mit Mularkey. Ja, ich war ja letzte Woche leider in der Aufnahme nicht dabei, aber ja, in unserer kleinen WhatsApp-Gruppe habe ich es euch ja geschrieben. Trotz dem Sieg hat man letzte Woche die Tendenzen einfach gesehen, dass es nicht um das Play-Calling von Mularkey ging, sondern in den entscheidenden Spielzügen, in den entscheidenden Drives der Titans hat Mariota sein gutes altes Oregon No-Huddle-Offense Game rausgeholt. Die Spieler auf dem Feld haben mir so gewirkt, als wäre da wenig Offensiv-Einfluss vom Head Coach, vom Play Calling, weil Mularkey ja auch die Offense Calls, meine ich, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber dass er das macht. In den entscheidenden Drives hat er No-Huddle-Offense gespielt und kennt es ja perfekt aus dem College. Und da hat es geklappt und da lief alles. Es war ein bisschen riskant vielleicht, dass er sich selber auch als Lead-Blocker da für das entscheidende Game-Winning-First-Down reinwirft, also Marcus Mariota. Aber ja, das hat halt gezeigt, dass die Offense, die Units an sich selber alle eingeschworen miteinander waren und da wenig von außen gebraucht haben. Das ist eigentlich in der NFL sehr selten, dass sowas dann stattfindet, aber ja, wenn halt das Vertrauen in Coaching-Staff nicht da ist, dann sind Footballspieler halt nicht erst seit gestern Footballspieler, sondern haben halt in 10, 15, 20 Jahren schon einiges gesehen und wenn sie einen guten Lead haben, und das ist Marcus Mariota, dann geht es vorwärts. Anderer Einfluss ist, denke ich, auch, dass Terry Rubisky da großen Einfluss auch mit hat. Sehe ihn mehr so als das Brain da in der Offense und ja, wahrscheinlich hat halt das Team da nicht mehr auf den Head Coach gehört und das geht auch an den Ownern nicht vorbei.
Aber wenn wir jetzt von den Titans mal wieder zu den Patriots drüber gehen, ich meine, die Patriots sind ja bekannt dafür, dass sie diverse offensive Waffen haben und eine der besten Offenses der Liga, auch nicht zuletzt natürlich dank ihres überragenden Quarterbacks Tom Brady. Und jetzt ist eine Waffe wieder genesen, zurückgekehrt in den Kader des amtierenden Titelträgers der NFL. Und dieser jemand ist Chris Hogan, der ja auch gerade in den letzten Playoffs, in den letztjährigen Playoffs sehr, sehr hervorgestochen ist vor den anderen. Wie glaubt ihr oder was für eine Waffe, was für eine Gefahr stellt dieser wiedergenesene Chris Hogan für die gegnerische Defenses so dar?
Er ist alleine schon mal ein sehr guter Blocker. Das hat man, wenn man sich zurückerinnert, letztes Jahr im Spiel gegen die Miami Dolphins gesehen, wie er da einmal den Weg freigemacht hat für einen 70-Yard-Touchdown-Pass. Und auch jetzt dieses Wochenende hat man es wieder gesehen, wie er das ein oder andere Mal schön im Weg stand und seinen Mitspielern geholfen hat, um eben zusätzliche Yards zu erzielen. Dementsprechend allein aus der Perspektive schon ein ganz wichtiger Helfer. Und der ist ja auch einer, der selber mal lange Bälle fangen kann. Und dementsprechend, klar, ist das eine sehr starke, sehr, sehr große Verstärkung. Edelman ist ja das ganze Jahr schon weg und wird auch nicht wiederkommen für die nächsten Spiele. Dementsprechend, je mehr Receiver New England hat, desto gefährlicher sind sie. Wobei sie wirklich mit Rob Gronkowski, Danny Amendola schon sehr gut aufgestellt sind. Und die Running Backs, die sind ja auch wirklich gut dabei im Receiving Game und fangen da auch sehr viele Pässe.
Ja, wird definitiv mit Hogan wieder aktiv noch mehr Waffen geben. Florian hat es schön gesagt, ja. Auch ja, das Gesamtbild von New England wird unberechenbarer. Einfach nochmal. Ich sehe jetzt aber das Aber. Ich sehe es aus Defensivsicht für nächste Woche, weil wir reden jetzt nicht für insgesamt oder sonst was, sondern es sind noch zwei Gegner maximal, die das Offense Picture zu sehen bekommen. Und die Defensive kann halt eben dieses Slant Short Route Game, das Patriots Game langsamer machen kann, definitiv, weil Tom Brady wirft ungern tief die ganze Zeit oder tiefere Routen, sondern er sucht halt seine Slant in oder Second Option Routes einfach fürs Leben gern, wenn er sich sicher in der Pocket fühlt und nahe vor sich einfach viele Optionen hat. Und das haben wir ja gesehen. Gestern erst können die Jaguars halt im Schlaf, also die Jaguars Defense kann es sehr, sehr gut verteidigen und das ist eine Defense, die auch für die Patriots Offense so schnell und so stark sie ist, eine Herausforderung wird im Conference Final. Umsonst stehen die Jaguars, Saxonville steht da nicht umsonst, vor allem weil John Brady auch seine Ruhe braucht und mit dem Pass Rush der Jaguars wird es dann auch was anderes werden. Wird ein harter Brocken die Jacksonville Defense mit diesem Short Pass und Run System, das sie haben, wirklich zu dominieren.
Ja, jetzt noch ganz kurz zum Schluss dieses Takes. Nächsten Sonntag, 22.30 Uhr ungefähr, müssen die Patriots dann gegen die Jacksonville Jaguars ran im AFC Conference Championship Game. Jetzt noch bitte einmal von jedem von euch einen kleinen Grund, was die Patriots vielleicht noch ein bisschen verbessern müssen, um gegen, du hast es vorhin schon genannt, Saxonville, also die richtig, richtig gute Defense oder natürlich auch die Offense der Jacksonville Jaguars bestehen zu können und in den Super Bowl einziehen zu können.
Ich habe es schon genannt eigentlich. Also wie gesagt, der Schlüssel wird's, die Defense der Jaguars so gut zu scouten, dass auch Tom Brady da seine Optionen findet, dass sie halt diese ganzen Inside Routes, Land Routes und so weiter so timen und platzieren, aber das tun die halt, die sind eingespielt, dass sie den Weg da reinfinden, dass da bei was rauskommt, dass die Defense des Jaguars müde gemacht wird oder der Wille gebrochen wird, den sie jetzt nach dem erfolgreichen Sieg gegen die Steelers auf jeden Fall mit in das Spiel reinbringen, dass der gebrochen wird. Der Faktor heißt Tom Brady.
Ja, ich sag mal, sie müssen aufpassen, dass sie nicht so wie Pittsburgh leichte Punkte aufgeben und dementsprechend möglichst dafür sorgen, dass Jacksonville immer über ein langes Feld marschieren muss, wenn sie offensiv dran sind. Wir haben gesehen, dass sich Blake Bortles dabei eher schwer tut, denn einige der Scores jetzt am letzten Wochenende waren ja auch wieder über so kurze Drives, die schnell in Touchdowns geendet haben. Wenn sie das verhindern können, dann werden sie sich wahrscheinlich durchsetzen. Trotzdem werde ich Jacksonville auf keinen Fall da schon jetzt als großen Außenseiter darstellen, sondern ich rechne durchaus mit ihnen.
Alles klar, sehr schön. Dann war es das auch schon mit New England Patriots gegen die Tennessee Titans. Doch bevor wir hier eine kleine Pause machen und bevor es nachher dann weitergeht mit dem zweiten AFC Divisional Championship Game zwischen den Jaguars und den Steelers, noch einen kurzen Veranstaltungstipp von uns. Alex von Kuzowski, der Host der Footballerei, ist am 20. Januar um 19 Uhr bei meinsportradio.de zu hören. Dort liest er aus seinem kürzlich erschienenen Buch NFL Boulevard, Kurzgeschichten aus der reichsten Liga der Welt, das vor kurzem, wie gesagt, im Randbreiten Verlag erschienen ist. 20.01. 19 Uhr, Alex von Kuzowski. Damit verabschieden wir uns in die Pause Interception der Football Talk auf meinsportradio.de und hören uns dann gleich wieder.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Das gerade eben waren die New England Patriots gegen die Tennessee Titans. Und jetzt wollen wir uns natürlich auch noch dem zweiten AFC Divisional Round Game widmen. Das haben gespielt die Jacksonville Jaguars, auch Jacksonville Jaguars oder Jacksonville Jaguars genannt, gegen die Pittsburgh Steelers. Ja, und natürlich im Fokus stand dabei vor allem neben der Defense der Jaguars einer, und das war Blake Bortles, war ja immer so ein bisschen als zumindest leichter Bust verschrien, hat jetzt aber einen riesigen Paycheck bekommen und spielt auf einmal doch ganz ordentlich, oder Florian? War es sein Verdienst oder doch eher das der Defense der Jacksonville Jaguars?
Ja, Blake Bortles hat auf jeden Fall seinen Anteil zumindest gehabt an dem Sieg. Er hat keine Interception geworfen, das ist schon mal sehr wichtig für ihn, dass er den Ball nicht overturnt sozusagen und ihn bei sich behält. Und ich muss wirklich sagen, im Opening Drive des Spiels war er wirklich dominant und sehr präsent. Da gab es drei Spielzüge, wo dreimal Play-Action gespielt wurde und der Ball jeweils dann in seinen Händen gehalten wurde. Und alle drei dieser Pässe hat er an den Mann gebracht, 53 Yards dabei erzielt, abgesehen davon noch ein paar Mal den Ball an Leonard Fournette weitergegeben, und so hat er direkt im Opening Drive mich wirklich mal stark beeindruckt, weil 66 Yards, 8 Plays in 4 Minuten und zack, direkt mal mit 7-0 in Führung gewesen, wobei man da ja schon dazu sagen muss, dass bekannt ist, dass Jacksonville, sobald die mal in Führung sind, diese Führung wirklich nur noch selten hergeben. Und dementsprechend, das hat mich sehr beeindruckt. Er hat insgesamt 214 Yards erworfen und damit ja einfach ein solides Spiel gemacht, auch wenn seine Completion Percentage jetzt nicht die höchste war. Das hätte ich jetzt aber auch nicht von ihm erwartet. Und das wirklich Spannende daran ist ja, Blake Bortles ist in seinem vierten Jahr jetzt. Das heißt, sein Vertrag läuft aus. Das bedeutet, nächstes Jahr kann er jetzt wohl aufgrund der großen Erfolge, die er jetzt im Moment hat, wirklich für großes Geld möglicherweise verlangen, denn er steht jetzt im Conference Championship Game. Eventuell gewinnt er den Super Bowl und dann als Free Agent hätte er dann natürlich die besten Verhandlungskarten, um zu sagen, ich hätte jetzt auch gerne einen 100 Millionen Euro Vertrag. Ich weiß nicht, ob ihm den dann jemand anbieten wird. Ist ein bisschen lustig wäre schon, weil er jetzt halt die letzten Spiele wirklich gut war. Und fairerweise muss man ihm auch lassen, er hat über die ganzen Jahre hinweg, also über seine 4 Jahre hinweg, fast 15.000 Yards geworfen, was meine auf jeden Fall in den Top 10 ist für die ersten 4 Jahre eines Quarterbacks. Dabei zwar sehr niedrige Yards per Attempt und auch sehr viele Interceptions geworfen, aber trotzdem, diesen einen Stat lasse ich ihm. Und er steht mit seinem Team im Conference Championship Final, auch natürlich dank der sensationellen Hilfe seiner Verteidigung mal wieder.
Ja, seine sensationelle Verteidigung, die hat natürlich auch gegen die Steelers wieder richtig, richtig abgeliefert. Und wir erinnern uns mal an Woche 5 zurück, das wohl dunkelste Kapitel der Pittsburgh Steelers in dieser Saison. Dort hat Big Ben Roethlisberger ganze 5 Interceptions kassiert gegen die Jacksonville Jaguars. Und das legt für mich irgendwie so ein bisschen die Frage nahe, liegen die Jaguars den Steelers einfach nicht? Oder wie ist das? Also sind das irgendwie zwei Spielsysteme, die da aufeinander prallen und halt einfach überhaupt gar nicht zueinander passen? Oder woran liegt es, dass die Pittsburgh Steelers, die ja eigentlich so zu den besseren Teams der AFC eigentlich gehören, da zweimal so reingreifen gegen Jacksonville?
Ja, ich würde sagen, diese Saison ist eine andere als 2007, aber damals hatten die Jaguars nicht die Defensive wie dieses Jahr. Dieses Jahr haben sie die Defensive und das Run-Game. Damals hatten sie nur das Run-Game. Damals hat es gereicht gegen eine noch krassere Defense in meinen Augen mit diesem Field Goal 2007. Dieses Jahr liegt es an der starken Defense, die Roethlisberger einfach enorm unangenehm war. Im ersten Spiel die Defense, die ihn auch noch im zweiten Spiel im ersten Viertel verfolgt hat und auch noch in seinem Kopf geblieben ist fürs erste Viertel. In meinen Augen hat es nur im ersten Viertel stattgefunden, dass sie nicht liegen und noch ein, ja gut, das zweite Viertel noch mit reingezählt, aber Turnover technisch ist es meist der ich nehme es zurück, war ja dann noch im zweiten Viertel der Fumble, aber halt eben in der ersten Halbzeit, lege ich so aus, in der ersten Halbzeit hat Roethlisberger selbst die beiden Fehler gemacht, die am Ende entscheidend waren. Also es war eine Verantwortungssache, einfach, dass er nicht das rausgekriegt hat. Und anerkennt muss man sagen, Jacksonville hat eine Top-Defense, aber es könnte auch jedes andere Team gewesen sein. Es ist einfach jetzt eine Wiederholung, die halt so zufällig passiert. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
Alles klar. Roethlisberger hat es zwar in einem Interview jetzt gerade eben kurz nach dem letzten Spiel schon verneint, aber was glaubt ihr denn, wie liegen die Chancen, dass Big Ben Roethlisberger eventuell jetzt in der Offseason sogar schon sein Retirement vom aktiven Football-Geschäft bekannt gibt? Oder seht ihr da eventuell Chancen für Roethlisberger, dass er in den, ich sag mal, nächsten paar Jahren, paar wenigen Jahren doch vielleicht nochmal in die Nähe eines Super Bowl-Gewinns und eines Rings kommen kann?
Also ich denke schon noch, dass er weitermacht. Er hat jetzt auch wieder 4200 Yards geworfen dieses Jahr. Das ist eine super, super Leistung von ihm. Man muss natürlich sehen, wie sich die Steelers jetzt in der Offseason entwickeln, weil Le'Veon Bell ja wieder mal Free Agent wird, meine ich, und das nicht zum ersten Mal, dementsprechend eine schwierige vertragliche Situation da. Und je nachdem, wie sich er entscheidet und ob das Team ihn weiterbindet oder ob er ja irgendwie wechselt, wird sich natürlich auch die Zukunft von Ben Roethlisberger da ein bisschen dran orientieren. Aber ich würde einfach mal Hans Peter weitergeben, weil der ist ja Steeler-Experte und der kann uns da wahrscheinlich ein bisschen mehr dazu sagen.
Ja, danke schön. hast du aber echt schon genau richtig gesagt. Also Ben macht es auch auf keinen Fall jetzt zu retiren, das hat er gestern auch klargestellt. Und das Hauptargument dafür sind einfach die 21 Millionen, die er jetzt im vorletzten Jahr kassiert. Das ist das fetteste Jahr in seinem Contract. Und das lässt er nicht aus. Das lässt keiner aus. Er hat niemals diesen, er hat schon einen riesigen Vertrag bekommen, aber er gehört halt nicht zu diesen überbezahlten moderneren Vertragsinhabern und deswegen nimmt er alles, was er jetzt noch die nächsten zwei Jahre kriegt. Ich denke, danach geht er. Also ich muss mich beeilen, dass ich nochmal nach Pittsburgh komme, bevor er geht. Das wird nächste und übernächste Saison sein und dann geht er in Rente und die Steelers werden sich jetzt die nächsten zwei Jahre damit beschäftigen, was nach ihm kommt. Le'Veon Bell bleibt und muss nach ihm noch da sein. Und da wird auch die Hauptpriorität hoffentlich draufgelegt. Man weiß ja bekanntlich, die Steelers legen nicht sehr großen Wert darauf auf einen Superstar mit übermäßiger Bezahlung, sondern man sagt sich halt, okay, der nächste kommt nach. Siehe Mike Wallace, siehe Antonio Holmes damals zum Beispiel als Receiver. Und deswegen hoffe ich, dass sie mal davon abweichen. Ansonsten, das Team an sich, muss man so sehen, ist super. Die Offense brauchen wir nicht diskutieren, in allen Bereichen nicht. Verletzungen sind das einzige Problem, das die Steelers jetzt hinten raus die Saison hatten mit Ryan Shazier und jetzt auch am Sonntag nochmal, was nicht unwesentlich war, Gilbert, dass der im Spiel raus musste, aber auch Vince Williams. Also die Tiefe kannst du fast nicht noch tiefer machen. Du musst einfach nur hoffen, dass alle gesund bleiben über die ganze Saison. Du hast zwar immer einen guten Backup, aber jedes Team hat ein Problem, wenn ein Starter wegfällt und ansonsten steht das Roster eigentlich ganz gut da. Ein paar Vertragssachen und so, das können wir wahrscheinlich dann im Hinblick auf die neue Saison nochmal ausführlich in der Saisonvorschau für die nächste Saison. Kann man ja schon mal hinschauen, besprechen, aber sonst passt da ganz vieles.
Ja, das Spiel war verdammt knapp. Am Ende wurde es noch knapper und am Ende hätten die Steelers sogar theoretisch noch fast die Möglichkeit oder die Chance gehabt, doch noch zumindest mal auszugleichen. Aber das Clock-Management hat einfach hinten und vorne nicht gepasst. Sie sind da vom Feld getrottet, aufs Feld getrottet, auf dem Feld getrottet, anstatt eine Red Zone bzw. eine Offense zu spielen, die der Zeit angemessen war, nämlich noch ein paar Sekunden auf der Uhr, haben sie da so ein bisschen gespielt, als wenn sie noch 6 Minuten auf der Uhr hätten. Hans-Peter, war es das oder lag es doch vielleicht so ein bisschen an anderen schlechten Entscheidungen über das Spiel gesehen?
Okay, du hast mich. Dann mache ich doch da gleich weiter. Genau. Das war die Optimierung oder Game Plan, Management, Adjustment auf ein wichtiges spielentscheidendes Detail, das viele wahrscheinlich nicht gesehen haben am Anfang vom Spiel. Mir war es die ganze Zeit während dem Spiel bewusst und die Steelers haben diese Saison auch viele Defizite ausgeglichen. Viele sagen ja bei 27-7, okay, das war's. Ich habe nie gesagt, das war's, sondern ich habe nur eine einzige Situation in diesem Spiel anzukreiden an Todd Haley. Da kommen wir auch zur personellen Entscheidung, die diesen Sommer auf jeden Fall getroffen werden muss. Todd Haley als Offense Coordinator hat an einem Punkt in diesem Spiel wirklich mal, und er hat gute Calls sonst, aber er hat diese Weitsicht in einem Spiel oftmals nicht. Roethlisberger will zwar immer das vierte Spiel, das Fourth Down ausspielen, wenn er die Möglichkeit hat, aber er hat in der Red Zone der Jaguars im ersten Viertel, war das meine ich, oder Anfang 2, das ist so ganz genau, weiß nicht mehr, hat er bei einem Fourth Down ausspielen lassen. Turnover und Downs. Es gab 2 oder 3 Turnover und Downs. Dieses eine, dafür zu gehen, nur weil die Jaguars 27-7 führen, oder wie viel es da auch stand, der Rückstand war groß, also ich muss einen Touchdown machen, verleitet den normal denkenden Fan immer, also normal als Fan will man dieses, die müssen ja jetzt einen Touchdown machen, aber ein kluger Offense-Coordinator, ein guter Gameplan-Manager, ein guter Clock- und Alles-Manager, der da in der Situation ist, der sieht nicht die Situation, sondern der hat das ganze Große vor sich und der weiß, er hat noch Unmengen Spielzeit vor sich, in der man alles machen kann, aber der kickt dieses Field Goal. Wir haben es gesehen, wir kommen nachher noch dazu, bei dem Eagles-Falcons-Spiel. Ein Field Goal macht den Unterschied. Wenn man es ganz früh im Spiel schießt, ist es noch ein Field Goal statt einem Touchdown. Naja, ist nicht so viel. Aber hinten raus ist genau dieses eine Field Goal, das nicht geschossen wurde, in einer sicheren Field Goal-Situation mit einem sehr guten Kicker. Das gewesen, was nicht zur Overtime geführt hat, weil die Steelers hinten raus, die haben das Spiel hinten raus nicht verloren gegeben. Sie mussten dann nur anpassen und das Clock Management da, das ist Game Adjustment, Game Management Adjustment, den Gameplan adjusten und alles rauspressen aus der Zitrone, was man noch übrig hat, auch wenn die Zitrone keinen Saft mehr nicht abgibt. Und das haben sie ganz gut adjusted, aber ich glaube, da hat er nicht mehr viel, da kann man nicht mehr viel falsch machen, sondern da gibt's nur, das ist wie in der NBA zum Beispiel mit diesen Foulen, damit es Freiwürfe gibt, dass sie da einen von zwei verschießen, dass man wieder durch den Field Goal mit 2 Punkten näher drankommt. Das ist so, auch die Zitrone quetschen, aber auch immer mehr hinten raus. Da hast du 2, 3 Möglichkeiten. Da ist es nicht mehr anders möglich zu machen. Aber da am Anfang, da hat er noch ganz viel Zitronensaft gehabt und hätte nur dieses Field Goal machen müssen, statt den Turnover und Downs zu riskieren. Todd Haley hat keinen Einfluss mehr auf Roethlisberger, deswegen hoffe ich, dass die Steelers Brandy Fichtner über den Sommer den QB-Coach, also seinen QB-Coach, der Hauptgrund ist, warum Roethlisberger hinten raus im Alter besser wird, von den Stats her, dass der zum neuen OC wird, weil der lenkt doch in Wirklichkeit die Offense mittlerweile. Und die Niederlage und das Spiel, wie es gelaufen ist, es war bitter, aber hey, wer ein 27-7 außer den Patriots in so eine verdammt knappe Niederlage mit einem technischen Fehlgedanken ganz früh im Spiel verliert auf ganz hohem Level als Team, als Mannschaft.
Ja, sehr schön. Dann haben wir ja unseren Schuldigen wissen, wer wohl bald seinen Job verlieren wird, und machen nochmal eine kleine Pause. Nach dieser Pause geht's, wir haben jetzt die AFC abgehandelt, nämlich dann geht's mit der NFC weiter, mit den NFC Divisional Round Games. Und als erstes machen wir hier mal los mit den Falcons gegen die Eagles. Wir gehen jetzt in die kurze Pause und wenn ihr die aktuellsten Sportpodcasts runterladen und euch anhören wollt, geht doch einfach auf meinsportradio.de. Dort findet ihr alles und noch viel mehr rund um das Thema Sport. Bis gleich.
Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under. Die Australian Open auf meinsportradio.de. Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de.
Interception der Football Talk auf meinsportradio.de. Diese Woche, die Saison ist fast zu Ende mit der Divisional Round der Playoffs in der National Football League, die American Football Conference, die AFC haben wir schon abgehandelt. Patriots gegen Titans sowie Jaguars gegen Steelers. Jetzt machen wir hier direkt mal weiter und zwar mit der NFC, der National Football Conference und dem ersten Spiel der Divisional Round in dieser Conference, nämlich den Falcons, den Atlanta Falcons, den Vorjahres Super Bowl Verlierern gegen die Eagles aus Philadelphia, die sich auch genauso wie die Jacksonville Jaguars eher ja relativ unbemerkt zu einem möglichen Super Bowl Contender gemausert haben, obwohl ihnen jetzt natürlich mit dem Ausfall von ihrem Quarterback von Wentz eine ziemliche offensive Waffe fehlt. Und das Spiel an sich ist 10-15 ausgegangen, ein ziemliches Low-Scoring-Game, was zumindest für mein Dafürhalten nicht unbedingt so zu erwarten war, zumal die Falcons ja viele, viele offensive Waffen haben. Wir erinnern uns nur mal da an Julio Jones, an Devonta Freeman oder auch Tevin Coleman. Ja, wie gesagt, ziemliches Low-Scoring-Game, so nicht unbedingt zu erwarten, oder was sagt ihr dazu?
Nee, ich hatte es auch ehrlich gesagt nicht erwartet. War offensiv, aus offensiver Sicht oftmals nicht wirklich schön anzusehen, weil auch viele wirklich einfache Fehler passiert sind. Zum Beispiel Julio Jones, der am Ende hatte die Chance, den Game-Winning-Touchdown zu fängen, aber der Ball fliegt einfach durch seine Hände durch und das Spiel ist vorbei. So eine Szene, so einen Ball muss er eigentlich fangen. Davor kann man natürlich diskutieren, ob er jetzt da eine Pass-Interference, ob der Gegner eine Pass-Interference gemacht hat oder nicht, denn er lag ja schon am Boden, hat sich dann wieder aufgerappelt und dann eben ja den Ball verpasst. Nichtsdestotrotz, normal muss er so einen Catch zum Beispiel machen und auch sonst war das Spiel ja sehr durchwachsen, würde ich mal sagen, offensiv. Julio Jones war eigentlich noch der Beste mit 101 Yards, aber auch nur 9 Receptions bei 16 Targets. Das heißt, er hat auch sehr viele Bälle nicht gefangen oder sie sind nicht präzise genug zu ihm gekommen. Und das Rushing Game bei Atlanta hat nur auf einer Spur diesmal stattgefunden, nämlich Tevin Coleman. Der hat ein echt gutes Spiel gemacht. 79 Yards erlaufen in 10 Carries, während sein Partner, der ja eigentlich immer mit ihm ein gutes Duo bildet, Devonta Freeman, gerade mal 7 Yards erlaufen hat bei 10 Carries. Also da ist eine sehr starke Diskrepanz zwischen den beiden und somit war das Rushing Game insgesamt auch wieder nur mittelmäßig, würde ich sagen. Aber auch bei den Eagles zum Beispiel ist nicht alles gut gelaufen, sondern es gab sogar einige ja, Szenen, die mir Sorgen gemacht haben für die nächsten Runden. Denn die Eagles, ja, direkt am Anfang im ersten Drive, Jay Ajayi läuft, fummelt den Ball wieder mal und Atlanta hat direkt den Ball. Das heißt, Atlanta kann direkt mal mit 3-0 in Führung gehen. Und auch dann, kurz darauf, war es ja schon wieder so, dass Nick Foles dann den Ball ja abgeben wollte an LeGarrette Blount. Und dabei der Ball gefummelt wurde, so sind die Eagles aus Field Goal Range rausgesackt worden, weil dann natürlich der Verteidiger schon da war. Das heißt, direkt am Anfang 2 Fumbles für das Team. Später sind ja noch 2 weitere dazugekommen. Einmal als ja es wieder einen Handoff gab und dann Nick Foles den Ball aber aufgenommen hat und beinahe dadurch einen Touchdown erzielt hat. Und ein 4. ja Fumble oder Ballverlust, wie man es auch nennen mag, kam bei einem Punt von Atlanta, als dann der Spieler der Eagles einfach ja weglaufen wollte, nicht zum Ball gehen wollte, aber ihn dabei leider noch berührt hat und somit ja das war Brian Brayman, nennt er sich, ein, ja, wahrscheinlich vor allem Special-Teamer, der da den Ball ja, dann auch gegen seinen Körper bekommen hat eben und dann war der Ball frei. Atlanta hat ihn recovered und dementsprechend 2 Turnovers kreiert. Die Eagles 4-mal gefumbled, das müssen sie unbedingt abstellen in der nächsten Woche. Und ja, das alles beschreibt eigentlich, wie es ein kompliziertes Spiel war. Es kommt ja noch dazu, als dann der Touchdown erzielt wurde, der Extra-Point der Eagles, der erste, ist dann direkt mal ja daneben gegangen, weil er 2-mal den Crossbar getroffen hat, was auch nicht sehr häufig passiert. Und dann ging es ja schon weiter mit einem Punt, der auch wieder extrem kurz war und ein absolut verkorkstes Spiel für beide Offensiven.
Ja, absolut, Florian. Das ist eine gute Zusammenfassung, verkorkstes Spiel. Beide haben sich schwierig getan. Ja, auch Nick Foles, in meinen Augen, ja, eine gute Completion Percentage mit 23 von 30, sehr solide. Was das Spiel eigentlich ausgemacht hat, war wirklich dann, ja, du hast gesagt, der verkickte Extra Point hätte zum Tragen kommen können, wenn bei den Falcons oder ja, hätte mehr zum Tragen kommen können, wenn die Eagles nicht vor der Halbzeit diesen Drive zum Last-Minute-Drive zum Field Goal gestartet hätten. Das Field Goal 53 Yards bei dem Wetter, bei dem Wind, also Wind war auch ein Faktor definitiv. Es haben beide Quarterbacks damit zu kämpfen gehabt, deswegen war das Spiel durch die Luft auch immer eigentlich nur möglich, wenn man mit dem Wind geworfen hat. Also jeder hatte 2 Quarter eigentlich, wo er werfen konnte. Das hat dann ganz gut geklappt. Und eben dieses Field Goal, dass sie das noch geschafft haben vor der Halbzeit, war für die Eagles so an sich enorm wichtig, weil ja das hinten raus den Falcons den Druck gemacht hat. Das hat man auch, jetzt, wie ich es vorhin bei den Steelers gesagt habe, mit dem Field Goal, das nicht gekickt wurde. Hier hat man sich ein Field Goal erzwungen im Prinzip und es noch rausgehauen vor der Halbzeit. Und dadurch waren dann zum Schluss beim letzten Drive der Falcons die Eagles, würde ich mal sagen, die 3 Punkte oder halt die Punkte voraus, dass es nicht nur dass es nicht für ein Field Goal um einen Punkt, eben diesen einen Punkt mehr zu haben, den man am Anfang als Extra Point verschossen hat, sondern dadurch hatten sie halt 5 Vorsprung und die Falcons mussten auf einen Touchdown gehen, um das Spiel noch zu gewinnen. Ansonsten wäre das nämlich ein lockeres Kickoff gewesen, also ein Field Goal und fertig wäre das Spiel gewesen, aber ja, da sieht man, wie wichtig das Detail ist, auch immer noch alles rauszuholen in jedem Moment, auch wenn es kurz vor Halbzeit ist und man eigentlich denkt, ja gut, gehen wir in die Halbzeit, aber das spielt am Ende vom Spiel eine Rolle. Aber ich glaube, wer keine Rolle spielen wird, nächstes Wochenende sind die Eagles gegen die Vikings.
Ja, das ist jetzt erstmal die Vorschau auf die nächste Woche. Bleiben wir doch aber erstmal jetzt beim letzten Wochenende und vor allem beim Backup-Quarterback der Philadelphia Eagles. Wie ich vorhin schon gesagt habe, Wentz ist raus für den Rest der Saison und somit spielen die Eagles jetzt mit Nick Foles. Ist auch eher einer, der, ja, sagen wir mal, nett viele Teams gesehen hat in seiner Karriere, der eigentlich auch schon retired war, jetzt aber wieder dann zurückgekommen ist. Und naja, wie soll man das sagen, jetzt mit den Eagles im Championship Game der NFC steht. Wie gut ist Foles wirklich?
Man kann lustigerweise ja schon sagen, einer der Quarterbacks im Super Bowl wird auf jeden Fall schon bei den Rams gespielt haben, denn Nick Foles war ja da, aber auch die beiden Quarterbacks der Vikings, Keenum und der Sam Bradford, die haben beide bei den Rams gespielt. Das heißt, nächstes Wochenende im Conference Championship 3 Quarterbacks, die ehemals von dem berühmten Jeff Fisher trainiert worden sind, der sich vielleicht damit noch brüsten möchte in nächster Zeit. Ja, aber um ernst zu bleiben, Nick Foles, ich bin noch nicht so richtig schlau geworden aus ihm, weil er hatte gegen die New York Giants ein gutes Spiel, ein super Spiel mit 4 Touchdowns und ja einer soliden Completion Percentage und allgemeinen guten Stats und hat es da auch gut gemacht. 4 Touchdowns, keine Interceptions, war sehr stark. Nur in den anderen Spielen hat er mir bisher nicht so gut gefallen. Er hat nicht gerade mal einen Touchdown sonst geworfen, sonst aber auch fast keine Interceptions und man merkt einfach, dass das ganze Vertrauen, das bei Wentz da war und das Spiel, das auch Wentz ja auch zugeschnitten war, jetzt bei Nick Foles eindeutig nicht so gut funktioniert, sondern alles ein bisschen schlechter ist. Er ist auch nicht so gut, der so gute Läufer wie Carson Wentz zum Beispiel. Das heißt, da muss man das Spiel natürlich auch ein bisschen umstellen und dementsprechend ist es irgendwie logisch, das ganze Team muss sich ein bisschen umstellen, weil wenn es nicht da ist, man hat es nicht geschafft, den Ausfall komplett zu maskieren sozusagen und es komplett wegzuwischen, aber es ist auch dafür, dass es ein Backup-Quarterback ist, ist es noch eine wirklich gute Lösung. Also einige Teams in der Liga wären da deutlich schlechter dran. Trotzdem wird es mit dem Conference Championship Game wirklich schwer, da gegen die Vikings zu bestehen, weil da kommt eine richtig gute Defense auf Nick Foles zu.
Ich glaube, dass Case Keenum halt auch schon ein paar Spiele mehr in seiner Rolle als neuer Starting QB aus der Backup-Rolle raus ist und der hat einfach auch das komplettere Team um sich und das Spiel ist auch auf ihn mittlerweile angepasst und eingestellt und sie gewinnen. Ja. Und er liefert halt ordentlich ab. Also richtig ordentlich, deswegen. Früher wäre es ein Vergleich zwischen zwei guten Backup-Quarterbacks gewesen. Heute ist es ein Vergleich zwischen einem definitiven Starting-Quarterback und einem guten Backup-Quarterback.
Ja, es gibt auch so eine lustige Geschichte zwischen Nick Foles und Case Keenum und sonstigen, die da jetzt irgendwie auch nur in der geringsten Form in diesem NFC Championship Game involviert sind. Schaut doch einfach mal auf unsere Twitter-Seite @interceptionft. Dort werden wir es schon gepostet haben, wenn ihr das hier hört. Macht euch da mal ein bisschen ein Bild von der ganzen Geschichte. Es ist irgendwie lustig, zugleich verwirrend und zugleich, weiß ich nicht, bleibt ihr wahrscheinlich so ein bisschen auch mit offenem Mund zurück und denkt euch, Mensch, ist die Welt ein Dorf oder beziehungsweise nicht so unbedingt die Welt, sondern eher die NFL ein Dorf. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, Wentz, der ja die Philadelphia Eagles durch seine grandiose Leistung erstmal in die Playoffs geführt hat, ist raus. Wie schwer beutelt der Verlust von Wentz die Eagles oder zeigt vielleicht, dass Nick Foles jetzt so gut spielt, auch so ein bisschen die Variabilität des Teams und dass das Team gar keinen superklasse Quarterback braucht oder dass Wentz vielleicht sogar eher ein bisschen overrated war?
Also ich kann es relativ kurz zusammenfassen. Mit Wentz wäre das Team wohl nächste Woche mein Favorit gegen die Vikings. Jetzt mit Nick Foles sind sie leichter Underdog und man hat einfach gesehen in dem Spiel, die zweimal der Handoff zum Running Back, einmal zu Clement, einmal zu LeGarrette Blount, zweimal dabei ein Fumble und es hätte auch gut passieren können, dass da jeweils dann ein Spieler der Falcons drauffällt oder sogar den Ball für einen Touchdown returnt. Dementsprechend, wenn eins der beiden nur schief geht, dann sieht es schon ganz anders aus, dann wären sie jetzt nicht mehr drin. Dementsprechend müssen sie das unbedingt vermeiden und da vielleicht die Teamchemie, die Abstimmung, noch ein bisschen besser hinkriegen in der Woche, die sie jetzt Zeit haben. Aber bis sie das am Sonntag dann tatsächlich zeigen, bleibe ich da skeptisch. Also er ist ein guter Backup, aber wirklich nicht derjenige, der jetzt Carson Wentz 1:1 ersetzen kann.
Dem schließe ich mich absolut an. Carson Wentz ist eine andere Liga und mit Carson Wentz wären das auch dieses Wochenende ganz andere Zahlen gewesen im Offensiv. Spiel der Eagles. Definitiv kein Vergleich und ich habe es ja vorhin gesagt, die Eagles werden da ganz schwer mithalten können mit den Vikings, wo alles stimmt. Aber da kommen wir ja gleich noch dazu.
Sehr schön, dann sind wir nämlich auch gleich beim Thema, was die Eagles verbessern müssen zu nächster Woche, um auch gegen die Minnesota Vikings bestehen zu können und den Minnesota Vikings den Heim-Super Bowl so ein bisschen vermasseln zu können.
Tja, wie gesagt, Turnover vermeiden, 4 Fumbles, 2 Turnover sind viel zu viel und grundsätzlich ein Touchdown nur erzielt in dem Spiel, da muss nächste Woche auf jeden Fall noch mehr kommen, vor allem Konstanz muss reinkommen, weil die Vikings eine extrem gute Defense haben, die Nummer 1 Scoring Defense aus der Regular Season und das muss man unbedingt verhindern, dass da wieder Turnover kassieren, sonst wird es wirklich schwer. Und ich sehe die Eagles tatsächlich als eine kleine Underdog, auch wenn sie zu Hause spielen dürfen.
Nick Foles muss 7 Touchdowns werfen. Mindestens. Einfach wieder aus dem Nichts. Das ist das Einzige, was ihnen hilft. Er muss mehr als nur funktionieren, weil funktionieren gegen die Vikings ist schön und gut, aber der erste Pick 6 lässt dann nicht lange auf sich warten, wenn sie nur funktionieren und so ein bisschen Harakiri mit hier Unstimmigkeiten haben. Das fressen die. hat der Florian auch perfekt gesagt. Turnover-Defense, die lecken jetzt schon das Blut. Die riechen jetzt schon den Angstschweiß von Nick Foles.
Alles klar. Dann sag ich mal Dilly Dilly und damit gehen wir in die nächste Pause. Das waren die Falcons gegen die Eagles. Und abschließend noch, eure Meinung ist gefragt, damit meinsportradio.de noch besser wird, haben wir zusammen mit der ISC-Hochschule auf meinsportradio.de eine kleine Umfrage für euch hochgestellt. Schaut vorbei und bewertet, was das Zeug hält. Zu gewinnen gibt es natürlich auch was. Damit verabschieden wir uns von den Falcons gegen die Eagles und machen im nächsten Tag gleich weiter mit den Saints gegen die Vikings.
Batman hat Robin. Sherlock Holmes hat Dr. Watson. Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Jetzt auch als App.
Ja, bei uns geht es jetzt in die finale Runde. Wir schauen uns dieses Mal natürlich die Divisional Round der Playoffs in der NFL an und haben jetzt schon drei von vier Spielen hier abgehakt bei Interception der Football Talk auf meinsportradio.de und machen jetzt die finale letzte Runde mit dem wahrscheinlich spannendsten Spiel der Divisional Round, nämlich dem Spiel der New Orleans Saints gegen die Minnesota Vikings. Und die Saints haben verloren. Am Ende war es ziemlich knapp. Die Vikings haben mit, ich glaube, noch knapp 30 Sekunden auf der Uhr ihren letzten Drive gestartet. Und am Ende dank eines phänomenalen Catches von Stephon Diggs und einem ganz, ganz, ganz dezenten defensiven Fehler eines Rookies der Who Dat Saints, ja, ein Touchdown gescored, wo eigentlich schon alles ausweglos schien. Und da bleibt natürlich dann die Frage übrig, ob die Saints da vielleicht bei diesem Spiel so ein bisschen auf die falschen Offensivwaffen gesetzt haben. Ich meine, wenn wir uns das mal angucken, haben sie eigentlich größtenteils die Pässe mit Ginn und mit Thomas bewerkstelligt. Und Alvin Kamara wurde größtenteils nur für einen Lauf oder vielleicht höchstens mal für Kurzpassrouten eingesetzt, wohingegen Ingram, der eigentlich etatmäßige Star Running Back im Team der New Orleans Saints, quasi ja komplett blass geblieben ist, das ganze Spiel über.
Ja, das ist natürlich jetzt eine gute Frage. Allgemein, die erste Halbzeit war sehr schlecht von den Saints, da ist sehr viel schief gelaufen, hat man ja auch am Stand von 17-0 gesehen. Und klar spielt auch rein, dass Kamara und Ingram wirklich wieder mal eins ihrer schlechteren Spiele hatten. Das hatte man letztes Wochenende ja auch schon gesehen, als sie überhaupt nicht zum Zuge gekommen sind, überhaupt nicht ins Laufen gekommen sind. Und jetzt hat man sich wieder eher auf Drew Brees verlassen, dass er für sie die Kohlen aus dem Feuer holt. Denn Kamara und Ingram haben auch wieder 68 Yards Rushing erzielt. Das ist nicht besonders viel für das Duo, da die ja 3000 Scrimmage Yards diese Saison erzielt haben. Das meiste für ein Running Back Duo, das es bisher gab. Und im Receiving Game, klar, Michael Thomas hat ein super Spiel gemacht, auch zwei Touchdowns gefangen, quasi in zwei consecutive Plays, also zweimal hintereinander. Und Ted Ginn ist auch mal wieder schön aufgeblüht, was ich mir auch ehrlich von ihm erhoffe. Da habe ich durchaus den Glauben drin, dass er noch nächstes Jahr sich durchaus wieder steigern kann. Wie gesagt, ich habe es angesprochen, die erste Hälfte war katastrophal für die Saints, 17-0 hinten. Dabei, ja klar, auch Pech von Drew Brees, dass er da einmal in der Red Zone ist und dann zack den Ball wirft und dann eben der Defensive End der Vikings noch gerade so dazwischen kommt, irgendwie seinen Arm von hinten hochreißt und dabei halt den Ball abfälscht. Das ist gewissermaßen ja einfach der Wille, die Einstellung der Vikings gewesen, dass die auch bei so einem Play halt versuchen, irgendwie die Arme dazwischen bekommen. um dadurch eine Interception zu verursachen oder den Pass ja aufzubrechen. Und auch ein bisschen Pech natürlich für die Saints, dass sie genau da, als sie zum ersten Mal in der Red Zone waren, dann wieder ein Problem hatten und wieder ein Turnover kreiert haben. Aber sie sind ja auch in der zweiten Halbzeit dann zurückgekommen. Und man merkt einfach, ja, das Duo Kamara und Ingram hat es im Vergleich zur Regular Season eben nicht geschafft, so einen großen ja, Workload auf sich zu nehmen und so überzeugend zu sein wie in der Regular Season, denn sie haben auch nur 21 Mal den Ball zum Laufen bekommen. Ist jetzt auch nicht so viel unbedingt für ein Running Back Duo, das sensationell ist. Und ja, deswegen war ein schwieriges Spiel. Sie hätten es ja fast noch geschafft, aber am Ende war es dann doch den Vikings verdient.
Ja, absolut. Und was man auch sehen muss, ist, es kam auch dazu, dass zum Beispiel Thomas und Gain Jr., dass die viel eingesetzt wurden, weil halt eben bis die Saints dann mal ins Spiel kamen in der zweiten Hälfte, die Vikings Defense eigentlich das ganze Offense-System der Saints dominiert haben. Die haben das perfekt gescoutet, die haben das perfekt bespielt, die haben Kamara rausgenommen und so richtig ins Rollen kam es dann halt wirklich erst mit ganz anderen Varianten, ganz anderen Receivern und Möglichkeiten, nachdem man gemerkt hat, es geht halt sonst gar nichts. Trotzdem fand ich Kamara mit 4 Receptions für 62 Yards gar nicht so schlecht, aber ja, es hat am Ende halt nichts gebracht, aber ja, die Aufholjagd mit ganz anderen eigentlich Optionen und Spielzügen fand ich ganz gut von den Saints. Das hat auf jeden Fall gezeigt, dass sie die Saison halt zu Recht auch wirklich als sehr, sehr starkes Offensivteam gespielt haben, aber ja, Turnover Ratio, wenn du halt 2 Interceptions in der ersten Halbzeit wirfst, kannst du noch so gut sein und das Spiel fast gewinnen. Wenn das andere Team aber halt schon dementsprechend vorne war und auch Oberwasser hatte und noch den letzten Drive bekommt. Der Fehler von der Saints Defense bei dem Winning Touchdown von Diggs, der war halt wirklich, das war nicht nur ein Rookie-Fehler. Du kannst nicht denken, bei so einem Spielstand mit der Uhr, und die sehen alle die Uhr, die wissen, wo das Spiel sich befindet. Also die sind nicht da nur in ihrer Tackling-Situation und denken, der läuft jetzt, der macht jetzt irgendwas, sondern die müssen knallhart tacklen. Und auch wenn er rausläuft, die dürfen nicht zulassen. Und das nimmt in der NFL auch mittlerweile immer mehr Ausmaß, dass Defender denken, wenn der Receiver direkt Boyn ist, dass der out of bounds läuft. Warum auch immer. Und das war da auch so nicht finish strong, sondern so, der geht jetzt raus. Und das schon im Kopf zu haben, ist ein Fehler, der nicht auf dem Feld stattfindet, sondern in der Preparation, der Vorbereitung. Und Dix finisht halt. Der macht das Gegenteil davon. Der zieht durch und weiß genau, alles Vollgas darauf gehen und deswegen haben die Vikings am Ende dann auch den supergeilen Winning Touchdown erzielt, weil die wollten finishen, die wollen und die werden auch weiter wollen und kommen in den Conference Finals und vielleicht auch noch im Super Bowl zu Hause.
Ich wollte jetzt genau auf das nämlich auch hinaus. Ist vielleicht der mögliche Super Bowl zu Hause im eigenen Stadion, wobei sie ja witzigerweise selbst dann als Gastteam dort antreten müssten, weil die AFC dieses Jahr im Super Bowl das Heimrecht hat. Ist dieser mögliche Super Bowl im eigenen Haus vielleicht auch nochmal so ein Stückchen Motivation mehr für die Vikings, dass sie sich sagen, damn, wir müssen unbedingt in diesen eigenen oder in diesen Super Bowl im eigenen Stadion kommen?
Ja, ganz sicher ist es mehr Motivation. Das ist ja logisch, wenn du zu Hause das Finale spielen darfst, das ist das Größte, was es für dich gibt, für die Franchise. Das wäre unglaublich, wenn sie es jetzt als erstes Team das überhaupt schaffen, denn es hat ja noch nie so stattgefunden und die Chance ist da. Sie müssen auswärts bei den Eagles ran, aber das ist absolut schaffbar und dann stehen sie ja in ihrem Finale in ihrem Stadion zu Hause und ob sie da jetzt dann als Auswärts- oder Heimteam geführt werden. Klar, schöner wäre als Heimteam, aber selbst wenn sie Auswärtsteam sind, werden sehr viele Vikings-Fans dann da sein. Und das ist ja auch eine Franchise, die hat eine sehr große Historie. Sie haben auch schon den einen oder anderen Super Bowl schmerzhaft verloren. Umso mehr gönne ich es ihnen auch, ganz ehrlich. Und der Touchdown am Ende, das war einfach ein Play. Das wird in die Liste von den größten Plays, die es in der NFL-Geschichte gab, eingehen. Sowas, so ein 61-Yard-Pass und Lauf dann, wo die Zeit abläuft, das gab es noch nicht wirklich häufig. Das wird es auch nicht so häufig mehr geben in der Zukunft, denn das war einfach ein ganz besonderes Play, weil jeder schon sicher war, dass sie jetzt ein Field Goal schießen würden und dann eben so ein souveräner Touchdown. Also allergrößter Respekt davor. Es wird man wird in Minnesota jetzt spüren, dass da was ganz Großes möglich ist. Dementsprechend werden sie auch nächste Woche zu den Eagles fahren. Und war einfach ein krasser Moment für jeden Football-Fan, weil deswegen ist der Sport so gut. Deswegen schaut man es so gerne an. Das ist ein unfassbares Play einfach.
Zu Hause ist egal, in welcher Kabine du spielst. Ja. Noch dazu. Das draußen, das Stadion, das Umfeld ist alles zu Hause. Und das gab es, glaube ich, auch noch nie, dass das Team, das den Super Bowl, also in dem Stadion vom Heimteam, das den Super Bowl austrägt, dass das Team auch die Chance hat und so komplett ist wie die Vikings. Das ist so eine Gesamtkonstellation und da ist alles gehypt nach dem gestern. Das tragen die mit und hoffentlich tragen sie das auch in Super Bowl und dann, wer auch immer gegen sie spielt, ist scheißegal, ob Heim- oder Auswärtskabine, das können die auch umbauen in dem Stadion drinne. Das ist zu Hause und das, wow. Das will man nicht erleben als Gegner, weil da hast du eine ganz andere Atmosphäre.
Ja, ich würde mal sagen, vom möglichen Super Bowl gehen wir jetzt erstmal zurück ins Hier und Jetzt und richten unsere Augen auf das nächste Spiel, nämlich das Championship Game gegen die Philadelphia Eagles nächsten Sonntag. Und die Frage ist, Case Keenum, der Quarterback der Minnesota Vikings, der hat sich ganz schön gemacht, ist da von einem Second-String-Quarterback eigentlich zu einem Super-Bowl-Contender geworden. Denkt ihr, dass er besser geworden ist oder hat er einfach immer nur das falsche Team um sich oder jetzt einfach ein besseres Team als davor?
Ja, ist eine gute Frage. Klar, er spielt sehr gut dieses Jahr. Er hat auch eine gute O-Line vor sich. Das war ja die letzten Jahre immer wieder ein Problem der Vikings, auch mit Verletzungen und so. Und auch die Running Backs funktionieren wirklich gut. Und allgemein, das Team ist einfach super eingestellt. Es gibt dadurch, dass Case Keenum als Quarterback gut funktioniert, wie auch immer jetzt an die Position gekommen ist, über Verletzungen und so weiter und so fort. Es funktioniert einfach alles gut, es hängt gut zusammen und sie haben wirklich keine richtige Schwäche im Team. Deswegen sind sie so ausgeglichen und das macht sie auch gewissermaßen so stark und wenig fehleranfällig. Und Case Keenum, meiner Meinung nach ist er auch stärker geworden, weil er spielt dieses Jahr wirklich ein super Jahr als einer der wahrscheinlich Top-10-Quarterbacks, dementsprechend echt eine Top-Leistung von ihm und ich finde, er hat sich schon gesteigert.
Dem würde ich nichts hinzufügen. Florian hat es genau perfekt zusammengefasst.
Alles klar, was müssen denn die Vikings noch machen, um gegen die Eagles am Ende gewinnen zu können und dann letzten Endes den Super Bowl im eigenen Stadion spielen zu können?
Einfach so weitermachen wie bisher. Die Linie durchziehen, nicht mehr ganz so einbrechen in der zweiten Halbzeit wie gegen die Saints. Auch die Eagles könnten sowas zu Hause im eigenen Stadion als Momentum haben. Aber wenn sie einfach ihre Linie offensiv, defensiv, Special Team, wenn das ganze Team so arbeitet wie bisher, dann würde es auch in Philadelphia kein Problem werden. Da ist der Wille da und das hat man auch gesehen, wenn ihr gesehen habt, vielleicht nach dem Spiel, wie Keenum da kurz vor der Victory Formation eigentlich noch im Spiel, bei der Two-Point Conversion, das ganze Stadion da, so mit diesem Klatscher, mag man denken darüber, was man will, aber wie da alles sich so hochgeschaukelt hat, da hat man einfach gesehen, was auch immer jetzt kommt. Die haben so einen bärenstarken Willen und so ein Momentum, das wahrscheinlich die ganze Woche noch weiterläuft und nicht nur in einem Spiel gerade in einem Moment anhält, ein Momentum bleibt, sondern ein Dauerzustand sein wird.
Dann würde ich mal sagen wir hier mal Ciao, das war's für diese Woche. Das waren Florian Harrer, Hans-Peter Gölz und Patrick Rebin zur Divisional Round in der NFL. Und ja, damit wünschen wir euch natürlich viel Spaß bei den Conference Championship Games zwischen den Vikings und Eagles sowie den Patriots und Jacksonville Jaguars. Schaut doch mal bei iTunes vorbei, meinsportradio.de, und lasst auch dort eine kleine Bewertung da. Nicht nur bei uns, sondern auch bei den anderen Podcasts. Wie vorhin bereits gesagt, gibt es sie dort zu allem, was den Sport so bewegt. Damit sagen wir ciao und hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Interception, der Football Talk auf meinsportradio.de.
Hallo, mein Name ist Christian Schenk. Ich bin Zehnkampf-Olympiasieger und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website.
Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Wir wollen deine Meinung. Die große Hörerumfrage auf meinsportradio.de in Kooperation mit der IST Hochschule für Management.
Hallo, hier ist Felix Amrain von Total Beklubbt. Aktuell gibt es eine große Hörerumfrage auf meinsportradio.de. Lass uns wissen, was du von uns denkst, was du von uns hören möchtest und wie wir das Programm noch besser gestalten können. Schenk uns 5 Minuten deiner Zeit und nimm an der Umfrage teil. Den Link findest du auf Facebook, Twitter oder auf unserer Homepage meinsportradio.de. Vielen Dank.
Mach jetzt mit und gewinne einen 50-Euro-Gutschein für Amazon. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.